was die nächste Finanzkrise und damit den nächsten größeren Bärenmarkt auslösen wird, über genau dieses Thema sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014, also mittlerweile seit über einem Jahrzehnt und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag. Auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte, der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag und da erwarten dich weitere Themen, die dich unterstützen bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie und gerade in turbulenten Zeiten, da ordne ich das Ganze für dich ein und vor allem ohne jede Panik und vor allem chancenorientiert. Gerade wenn die Angst im Markt groß ist, dann gibt's immer auch große Chancen, weil eben die Börse auch zu Extremen tendiert. Und wenn wir sehr viel Pessimismus sehen, dann kann es auch sein, dass eben dann in einzelnen Marktsegmenten, dass dann Bewertungen entstehen, die eine Chance sind, weil sie eben diesen Pessimismus reflektieren. Und wenn du jetzt sagst, der Podcast, der gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung, auch in turbulenten Zeiten, dass du wöchentlich einfach eine Einordnung hast und du bist am Sonntag jetzt noch nicht dabei bei diesem Format, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema, was aus meiner Sicht die nächste Finanzkrise und damit auch den nächsten ganz großen Bärenmarkt auslösen wird. Wenn wir mal mit dieser Fragestellung antreten, also wenn wir sagen, wir wollen mal mögliche Auslöser identifizieren. Also was könnten Auslöser sein, die am Ende eine so verheerende Wirkung haben, dass die Kurse auf Indexebene, zum Beispiel beim S&P 500, wirklich um 50% und mehr fallen würden? Was könnten da Auslöser sein? Weil genau einen solchen Drawdown, den haben wir gesehen während der Finanzkrise. Und dieser Drawdown, der war deutlich größer gegenüber den letzten Bärenmärkten, wenn du dir das anschaust, im April 25 oder auch 2022 oder auch 2020 im Corona-Crash. Also da braucht es wirklich einen sehr, sehr großen Auslöser, dass wir eine solche Neubewertung sehen. Da brauchen wir in der Regel eine ganz schwere Rezession, einen Gewinneinbruch bei den Gesellschaften aggregiert betrachtet, dass wir am Ende einen solchen Drawdown sehen. Also was könnten da mögliche Auslöser sein, wenn wir mit dieser Fragestellung mal antreten? Sagen wir im ersten Schritt, wir schauen einfach mal, worüber wird denn so geschrieben? Also was sagen denn Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, welche Risiken werden denn dort diskutiert? Wenn wir dort im deutschsprachigen Raum schauen, jetzt im April 2026, wo ich die Podcast-Folge für dich aufnehme, dann wirst du ganz oft von einem Thema lesen, und bei diesem Thema ist es so, dass da oft im Titel oder spätestens dann im Text schon irgendwo eine Parallele gezogen wird zur Finanzkrise, dass man sagt, das riecht nach einer Finanzkrise, da gibt's ähnliche Entwicklungen, da gibt's ein bestimmtes Thema, was wirklich aktuell sehr stark in den Medien ist, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, und das ist das Thema der Privatkredite. Der Spiegel hat zum Beispiel vor einigen Tagen Folgendes geschrieben, Zitat Anfang, Privatkredite, droht die nächste Finanzkrise, Zitat Ende. Oder die Süddeutsche Zeitung, die haben Folgendes geschrieben, Zitat Anfang, neue Finanzkrise, diese Warnsignale erinnern an 2008, Zitat Ende. Also wir sehen hier wird uns ein Risiko präsentiert, wo direkt auch die Parallele gezogen wird zur Finanzkrise. Und noch einmal, die Finanzkrise, da hatten wir einen Drawdown von über 50% beim S&P 500 und wir hatten eine schwere Rezession. Also das ist jetzt nicht irgendwas, sondern das ist eine ganz, ganz schwere Krise. Und hier wird eine Parallele gezogen. Das könnte ein Thema sein. Da gibt es Warnsignale, die aus Sicht der Medien, aus Sicht dieser Berichte irgendwo dann auch zu einem solchen Rückgang führen könnten. Also das wäre jetzt mal Thema 1. So beim Thema der Privatkredite, was sehr stark in den Medien ist, auch wenn du zum Beispiel auf YouTube schaust, das ist auch ein Thema, was seit Wochen und Monaten sehr intensiv diskutiert wird, dass das der Auslöser von etwas ganz Großem, wie zum Beispiel einer Finanzkrise, sein könnte. Da geht es ja darum, dass eben immer mehr Kredite nicht von Banken vergeben werden, sondern von anderen Investoren, dass wir da mittlerweile, je nachdem, wie man das auch definiert als Marktsegment, irgendwo im Bereich von 2000 Milliarden Dollar sind, dass es eine Art Schattenbankensystem ist. Dann wird oft vorgetragen, dass eben die Transparenzstandards, dass die geringer sind gegenüber der Kreditvergabe bei Banken. Dann wird auch vorgetragen, dass es eine Verflechtung mit dem System gibt, weil Banken dann an diese Kreditfonds wieder Geld verliehen haben und dass sich dort eben erste Warnsignale materialisieren. Zum Beispiel wird sehr intensiv vorgetragen, medial, auch das Thema, dass es bestimmte Produkte gibt, wo es die Möglichkeit gibt, dass Anleger bei diesen Kreditfonds auch die Anteile zurückgeben und dass teilweise diese Produkte nicht in der Lage sind, das voll zu befriedigen. Also dass Anleger raus wollen, aber am Ende das nicht voll zurückgegeben werden kann, weil die Fonds eben hier einen Rückgabestopp haben oder das Ganze limitieren. Also das ist ein großes Risiko. Thema Privatkredite, da würden wir jetzt sofort drauf stoßen. Das könnte jetzt ja ein Thema sein, das könnte eine neue Finanzkrise auslösen, wenn wir jetzt mal so die Medien verfolgen. Wir lassen es einfach an dieser Stelle mal so stehen. Wenn wir es jetzt weiter aufgleisen und uns weiter auf die Recherche machen und sagen, was gibt's denn sonst noch für Risiken, die möglicherweise eben ein solches Szenario auslösen könnte, dann können wir zum Beispiel anschauen, was sagen denn eigentlich hier Fondsmanager, welche Risiken sehen die? Da können wir zum Beispiel uns die monatliche Umfrage anschauen von der Bank of America unter Fondsmanagern, ganz aktuell jetzt vom April 26. Da wird als Risiko auch gesehen das Thema der privaten Kredite oder auf Englisch Private Credit. Das wird auch als Risiko gesehen. Dann geopolitische Konflikte, Irankrieg, dass sich das weiter zuspitzt. Dann auch angedockt an dieses Thema, weil es geht ja bei geopolitischen Schocks, hatte ich auch eine Podcast-Folge oder mehrere dazu gemacht, da geht es ja immer auch um die Energiepreise. Wenn die eben raufgehen, dann verändert es auch die Inflationserwartung und dann auch die Marktzinsen. Und dann hängt es halt davon ab, wie lange bleiben denn die Energiepreise erhöht. Und da sehen Fondsmanager eben auch das Risiko von einer zweiten Inflationswelle, von einem Anstieg der Anleihenrenditen, der Marktzinsen. Und der Zins ist ja der Preis des Geldes. Wenn jetzt dann die Zinsen plötzlich sehr stark ansteigen würden am Markt, also im Sinne der Anleihenrenditen, dann hat das einen Einfluss auf alle Vermögensgegenstände, weil eben der Zins der Preis des Geldes ist. Also da gibt es jetzt noch weitere Risiken. Also neben Privatkrediten gibt es noch unkontrollierter Anstieg der Anleihenrenditen, Inflation, geopolitische Konflikte und auch das Thema noch der KI-Blase. Dass eben die KI-Blase, wenn es eine solche ist, dass die irgendwann platzt, das wird auch als Risiko gesehen. Das sind jetzt so die zentralen, die großen Risiken. Und da könnten wir sagen, damit starten wir mal. Jetzt möchte ich einen kleinen Einschub machen zum Thema KI-Blase. Das Thema KI-Blase ist jetzt im April 26 deutlich weniger in den Medien. Vielleicht erinnerst du dich, das war vor einigen Monaten, war das ein ganz dominierendes Thema, was rauf und runter diskutiert wurde. Platzt die KI-Blase? Ich hatte das auch aufgenommen im Newsletter von Geldbildung am Sonntag, und zwar am 9.11.25. Das war auch so mehr oder weniger, wo das ganz, ganz präsent war in den Medien. Also vor einigen Monaten, da hatte ich getitelt die Frage, platzt die KI-Blase? Und da möchte ich jetzt mal was wörtlich zitieren, was ich damals geschrieben hatte. Damals hatte ich im Newsletter Folgendes geschrieben, Zitat Anfang. Dass sehr viele Marktteilnehmer sich heute vor einer KI-Blase sorgen und Angst haben, dass diese platzt, das bedeutet letztlich, dass diese Angst, Sorge in der gegenwärtigen Bewertung reflektiert wird. Das ist grundsätzlich das Gegenteil einer klassischen Spekulationsblase. Die historisch größten Spekulationsblasen waren dadurch charakterisiert, dass Marktteilnehmer in eine Anlage zu jeder Bewertung investieren wollten, weil ein weiterer Anstieg einer durchschnittlichen Person als sicher erschien. Eine wirkliche Spekulationsblase ist gerade dadurch charakterisiert, dass es nahezu keine Angst, Sorge bezüglich der Berechtigung der gegenwärtigen Bewertung gibt. Zitat Ende. Also da dieses aufgegriffen, dass eben diese Angst so omnipräsent diskutiert wird und dass diese Angst letztlich bedeutet, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass es jetzt erstmal kurz- und mittelfristig ein Riesenproblem ist, weil diese Angst eben zeigt, dass Leute darüber nachdenken. Sie denken darüber nach, ist es eine Blase? Sie haben Zweifel, ob die Bewertung gerechtfertigt ist. Und das bedeutet, dass da das auch in die Bewertung reflektiert wird. Also, dass Leute zurückhaltender sind, weil sie sich ihrer Sache über die Zukunft nicht so sicher sind. Und das Gefährlichste an der Börse ist eigentlich, wenn Marktteilnehmer sagen, das ist eine sichere Sache, jede Bewertung ist gerechtfertigt, war zum Beispiel auch bei den Nifty 50 das Thema, weil dann durch diese Sicherheit Bewertungen entstehen, die dann das Ganze wieder sehr risikoreich machen. Ich möchte mal eine Parallele machen zu anderen Bereichen. Angenommen, du interessierst dich für eine Immobilie, aber diese Immobilie ist von der Lage her jetzt nicht so ideal und die Immobilie hat auch noch einige Probleme. Also zum Beispiel, da gibt es Problemmieter in der Immobilie, da gibt es einen Renovierungsstau. Also es gibt einige Probleme, Sorgen und Zweifel und das wird ganz offen diskutiert. Das wissen auch die anderen, die sich für diese Immobilie interessieren. Das weiß auch der Makler. Alle wissen, dass es eben diese Herausforderungen, diese Probleme gibt im Sinne der schlechten Lage, im Sinne der Problemmieter etc. Was bedeutet das? Das bedeutet ja, dass du das im Gebot reflektieren wirst. Also du reflektierst diese Unsicherheit, diese Probleme, die es gibt, das wird im Gebot reflektiert. Das gleiche auch, wenn du ein Auto kaufen würdest und du siehst jetzt, okay, das Auto hatte viele Vorbesitzer und du bist dir nicht ganz sicher, wie sind die mit dem Auto umgegangen? Du hast da Sorge, Zweifel, dass die vielleicht schlecht mit dem Auto umgegangen sind. Dann wirst du das auch in dem Preis reflektieren, den du bereit bist zu bezahlen. Und das ist genau auch die Parallele zum Kapitalmarkt. Also wenn sich viele sorgen, dass zum Beispiel die Bewertung nicht gerechtfertigt ist, dass die Zukunft unsicher ist, dann ist es quasi nochmal Kapital oder Angst, die in der Bewertung reflektiert wird. Dann sind die Preise also geringer im Sinne der Bewertung gegenüber dem, wenn jetzt jeder sagen würde, das ist das perfekte Auto, das ist alles wunderbar, dann ist der Preis entsprechend hoch. Das ist die perfekte Immobilie, das ist alles wunderbar, dann ist der Preis entsprechend hoch. Wenn Marktteilnehmer in der Breite, in der Mehrheit sagen, die Zukunft ist hervorragend grandios, es kann nur nach oben gehen, das sind Aktien, die sind so stark, jede Bewertung ist gerechtfertigt, dann wird die Bewertung entsprechend hoch sein. Und wenn eben breit diskutiert wird, ist es eine KI-Blase, wenn viele Marktteilnehmer denken, es ist eine, dann wird das in der Bewertung reflektiert und das ist noch so ein Stück weit eine Bremse. Die größten Risiken, die entstehen an der Börse tendenziell eher, wenn Marktteilnehmer in der Mehrzahl ein bestimmtes positives Narrativ vertreten, weil dadurch dann die Preise in gefährliche Höhen ansteigen. Nifty 50, das war zum Beispiel genauso ein Thema, wo Marktteilnehmer gesagt haben, diese Aktien sind so sicher und so gut, mit denen kann man nur Geld verdienen. Und weil das jeder gedacht hat, war die Bewertung irgendwann so hoch, dass es katastrophal geendet ist. Also die Sicherheit der Leute, dass eine Aktie die Zukunft ist, macht das Ganze brandgefährlich. Genauso auch zum Beispiel 2021, da hattest du auch zeitweise dann das Narrativ, die Leute werden langfristig viel mehr zu Hause bleiben. Die Leute werden nahezu nur noch online shoppen. Und das war das Narrativ. Und das war dann die Begründung auch für Multiples, dass eben Marktteilnehmer sagen, eine Gesellschaft wie Zoom zum Beispiel oder auch E-Commerce-Händler mit dem Fokus auf Kleidung, die verdienen sehr, sehr hohe Multiples, weil es ist doch klar, dass die Leute in Zukunft eben viel mehr zu Hause machen, beziehungsweise auch fast nur noch zu Hause dann die Kleidung bestellen werden. Und diese Sicherheit im Sinne des Narrativs, dass die Mehrheit es gedacht haben, das bringt die Bewertung dann auf eine Größenordnung, was dann brandgefährlich ist. Und das hatte sich dann ja auch in den folgenden Jahren dann materialisiert, vor allem 2022, wo wir dann wahnsinnige Drawdowns gesehen haben. Vor allem bei jenen Aktien, wo 2021 dann die Mehrheit irgendwo noch dachte, das ist ganz klar die Zukunft. Also wenn die Mehrheit denkt, das ist die Zukunft, kann es sogar besonders gefährlich werden, weil dann das eben die Bewertungen so weit nach oben antreibt. Ich möchte noch etwas zitieren von Howard Marks, was er in einem Interview gesagt hat, am 5.3.26 bei CNBC. Da hat er Folgendes gesagt, weil er dort natürlich auch zum Beispiel befragt wurde zum Thema Privatkredite. Logischerweise war Oaktree Capital, ist ja gestartet mit dem Thema der Anleihen oder mit dem Thema Kredit als Kreditinvestor, vor allem auch sogar Distressed Debt, also natürlich ein Thema, wo er sich extrem gut auskennt. Und weil das alle diskutieren, weil es auch bei CNBC diskutiert wird, da wurde er da auch natürlich dazu befragt Und er hat Folgendes gesagt am 5.3.26, Zitat Anfang. Was die Investmentwelt so tiefgreifend beeinflusst, sind die unvorhergesehenen Ereignisse. Wenn sie vorhersehbar gewesen wären, also antizipiert, angepasst und in die Preise einkalkuliert worden wären, hätten sie nicht diese katastrophale Wirkung. Zitat Ende. Also, das impliziert genau das Gleiche, was ich damals geschrieben hatte, dass wenn eben etwas sehr stark diskutiert wird und damit schon ein Stück weit berücksichtigt wird in der Handlung der Anleger, dann wird es unwahrscheinlicher, dass dann genau diese eine Sache diese tiefgreifende Wirkung hat im Sinne einer Finanzkrise. Weil Finanzkrise heißt ja wirklich, dass etwas passiert, was fundamental den Markt erschüttert. Also etwas fundamental den Markt wirklich erschüttert. Und was er sagt, geht in die gleiche Richtung. Und ich möchte noch etwas zitieren, was der frühere Chef von Goldman Sachs gesagt hat in einem Gespräch bei Bloomberg am 1.3.26. Und zwar Lloyd Blankfein, er hat Folgendes gesagt, Zitat Anfang, wenn wir uns hier über eine bestimmte Sache Sorgen machen, ist es unwahrscheinlicher, dass genau diese Sache eintritt. Denn wenn wir uns darüber Sorgen machen, bedeutet es, dass wir alle nach Hause gehen und mit unseren Mitarbeitern darüber sprechen, wie wir das damit verbundene Risiko minimieren können. Und das ist in der Regel gut so. Normalerweise, wenn die Welt untergeht, ist es etwas, das man für AAA gehalten hat. Zitat Ende. AAA, etwas, was man also für absolut sicher gehalten hat. Und weil man es für absolut sicher gehalten hat, man im Sinne der Mehrheit der Marktteilnehmer, war die Bewertung so hoch, weil es war ja sicher. Man konnte ja damit nur Geld verdienen. Und das kann dann etwas sein, was eben dann auch ganz massive Drawdowns auslöst. Zum Beispiel Finanzkrise, das Narrativ, dass Immobilienpreise nur steigen können. Darauf aufbauend, dass Leute eben auf Kredit, auch natürlich animiert vom Staat sogar und auch von den Banken dann umgesetzt, möglichst viele Immobilien kaufen konnten, weil es ja klar war, dass die nur steigen können. Also das war dem durchschnittlichen Anleger, der durchschnittlichen Person klar. Und das hat dann am Ende die Sache auch sehr risikoreich gemacht, diese ganze Entwicklung. Oder eben Nifty 50 oder eben 2021 Stay-at-Home-Aktien. Also das ist genau das. Wenn die Mehrheit etwas für absolut sicher hält und dann aber etwas passiert, was die Risiken dieser angeblich sicheren Sache zeigt, dann kannst du verheerende Entwicklungen haben, weil dann die Fallhöhe natürlich wahnsinnig groß ist. Also wenn wir jetzt mal auf den Titel von der heutigen Podcast-Folge zurückkommen, was wird die nächste Finanzkrise auslösen aus meiner Sicht, dann wird natürlich diskutiert das Thema Privatkredite, dann wird diskutiert das Thema geopolitische Konflikte, Inflation, Zinsanstieg, KI-Blase, dann ist es so, weil die Themen so diskutiert werden, im Speziellen auch Thema Privatkredite aus meiner Sicht, ist es immer unwahrscheinlicher, dass dann es diese Themen sind, die dann am Ende eine Finanzkrise auslösen, weil Marktteilnehmer diese Themen in den Entscheidungen berücksichtigen. Zum Beispiel bei Privatkrediten, bei börsennotierten BDCs, das sind ja Vehikel, die in Privatkredite investieren, hast du die Abschläge, also dass die deutlich unterhalb vom Net Asset Value traden, weil Marktteilnehmer das berücksichtigen, weil die genau darüber reden, wie hier der frühere Chef von Goldman Sachs sagt, die reden darüber, besprechen sich und dann handeln die auch schon. Und damit wird das Risiko letztlich geringer, weil es schon berücksichtigt wird in der Investitionsentscheidung im Sinne von Angebot und Nachfrage. Und deswegen sind diese viel diskutierten Themen meistens jetzt nicht die Themen, die das ganz große Desaster auslösen. Die nächste Finanzkrise wird also aus meiner Sicht eher etwas auslösen, was nicht im Zentrum als allgemein bekanntes Risiko steht. Würde es als allgemein bekanntes Risiko diskutiert werden, dann hätte es ja gar nicht das Potenzial normalerweise für diese verheerenden Auswirkungen, weil es ja unvorhergesehen sein muss im Sinne der Mehrheit. Es gibt immer Einzelne, die dann auch darauf hinweisen, das könnte ein Thema sein, das könnte ein Thema sein, die dann Recht behalten. Aber die Mehrheitsmeinung oder das, was so offensichtlich ist, das kannst du ablesen, wenn du zum Beispiel die deutsche Presse verfolgst. Also wenn jetzt im Spiegel, wenn in der Süddeutschen das besprochen wird, dann ist es ja ganz, 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 ganz weit hinten. Also es ist ja etwas, was sich schon signifikant materialisiert hat und dann wird es diskutiert als Risiko, warum das tendenziell auch immer eher so ein Kontraindikator ist. Also wenn es schon diskutiert wird, In den deutschen Medien kann es sein, dass die Bewertungen so interessant sind, dass es sogar dann eben eher Kaufgelegenheiten sind. Und deswegen wird also das eher etwas sein, was nicht allgemein bekannt ist, was nicht diskutiert wird im Sinne der Medien, da kannst du es ablesen. Es wird eher etwas sein, was alle für sehr sicher gehalten haben. Also alle im Sinne der Mehrheit. Wie gesagt, es gibt immer auch Ausnahmen. Was könnte das sein? Zum Beispiel, angenommen, wir würden jetzt eine weitere Rallye sehen, weil viele Marktteilnehmer sind ja überrascht, dass jetzt der S&P 500, der hat ein neues Allzeithoch gemacht. Wir haben wirklich einen wahnsinnigen Rebound gesehen nach diesem ersten Rückgang im Zuge der Unsicherheit. Da ging es ja um ungefähr 10% runter. Und dann so Ende März war dann der Tiefpunkt und dann haben wir jetzt einen sehr starken Rebound gesehen. Wenn zum Beispiel die Kurse weiter steigen würden und dann würde sich so ein Narrativ etablieren, dass dann Marktteilnehmer sagen, wir haben jetzt durch KI einen langfristigen Boom der Produktivität, die Notenbanken werden keinen Bärenmarkt zulassen. Wenn das so die Überzeugung wäre, dass immer mehr sagen, ein Bärenmarkt in dem Sinne, das wird es nicht mehr geben. KI, das treibt die Produktivität an. Die Unternehmen brauchen weniger Mitarbeiter, die Margen werden explodieren. Also das wird jetzt eigentlich nur noch raufgehen. Und wenn es runtergeht, mal so um 15%, das haben wir jetzt auch gesehen, dann wird es schnell wieder raufgehen, weil auch die Notenbanken, die werden dort immer intervenieren. Also wenn das so in der Breite sich etabliert, dass also auch die Bären zu Bullen werden, weil die Märkte weiter steigen, und das ist dann so die Begründung für das Steigen, weil du hast ja auch Narrativ folgt Preis, also Kurse steigen immer weiter und dann verfestigt sich die Überzeugung, die Notenbanken, die werden das stabilisieren, wenn es mal ein bisschen runtergeht. KI ist etwas, was jetzt langfristig auf 10, 20 Jahre die Produktivität so anschieben wird, dass eben die Kurse nicht mehr fallen. Dann könnte diese Überzeugung Bewertungen produzieren, die so hoch sind, dass es absolut brandgefährlich wird. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Da sind wir aktuell zum Beispiel ja überhaupt nicht, weil Anleger ja eher sagen, ich traue dem nicht, es wird auf jeden Fall nochmal runtergehen. Das ist nur ein Beispiel. Es kann auch irgendwas völlig anderes sein. Es kann irgendwie etwas völlig anderes sein, wo man für sicher gehalten hat, was niemand auf dem Schirm hatte, wo plötzlich sich dann Risiken materialisieren. Aber der entscheidende Punkt ist also, das, worüber alle gemessen über die Medien in der Breite sprechen, hat in der Regel nicht das Potenzial, dass es diese ganz verheerende Auswirkung an der Börse hat. Natürlich kann es mal ein paar Prozent runtergehen, 10%, 15%, es kann auch mal so ein kleiner Bärenmarkt sein. Aber 50% und Finanzkrise war ja 50% und mehr, da brauchen wir etwas, was eben fundamental den Markt erschüttert. Und es darf nicht irgendwie schon ein Stück weit berücksichtigt worden sein in den Investitionsentscheidungen, sonst würde es ja den Markt nicht so fundamental erschüttern. Also das ist eigentlich das Entscheidende. Und wenn wir zum Beispiel das Thema Privatkredite anschauen, hatte ich auch einen Podcast gemacht zum Thema BDCs, dann ist es ein Thema, wo aus meiner Sicht wir eine wahnsinnige Diskrepanz sehen. Weil wir sehen jetzt in den deutschsprachigen Medien, in Süddeutsche, Manager-Magazin, Kapital, etc., da sehen wir Warnungen und das könnte eben eine Finanzkrise sein, zumindest mal in der Überschrift, teilweise wird es dann etwas differenziert im Artikel. Aber wenn du dir das anschaust, dann haben wir jetzt in den letzten Wochen, und ich nehme es jetzt im April 26 auf, Mitte April, die Podcast-Folge, haben wir eine relative Stärke sogar gesehen. Also es ist schon sehr viel Negativität diskontiert und vor allem werden viele Sachen vermischt. Also auch wenn du das mit diesen Rückgaben anschaust, da würde ich sogar stark in die Richtung tendieren, dass es da sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass aus dieser Ecke am Ende eine Finanzkrise kommen würde. Im Gegenteil, ich persönlich habe zum Beispiel in zwei BDCs investiert. Einen hatte ich mal im Newsletter auch geteilt. Den hatte ich auch im IC von Geldbildung gekauft, im Echtgeld-Depot und ich habe noch einen zweiten gekauft. Also ich sehe das sogar eher, dass es eben auch ein Kontraindikator ist, respektive die Daten, wenn ich es mir anschaue, sind eigentlich interessant. Werde ich vielleicht auch im Newsletter nochmal aufgreifen, das Thema, weil aus meiner Sicht da eine riesige Spreizung ist zwischen dem, was da gemeldet wird und den realen Daten. Auch wenn du dir anschaust, was institutionelle Anleger machen, was die Assetklasse von den Daten zeigt, dann sehe ich nicht das, was wir vielleicht für einen Eindruck bekommen würden, wenn wir jetzt irgendwie einen Spiegel lesen oder irgendwie andere deutschsprachige Zeitung. Im Gegenteil, wie gesagt, ich sehe da sogar Chancen. Und wenn dich das interessiert, ich denke, ich werde es nochmal aufgreifen im Newsletter, dann kannst du dich gerne unter geldbildung.de eintragen. Und generell, wenn du auch mit mir zusammen investieren möchtest, im Sinne, dass du siehst, wie ich Analysen in konkrete Investment Cases übersetze, dann kannst du auch auf geldbildung-inner-circle.de gehen. Da habe ich ein Echtgeld-Depot schon einige Jahre. Und da kannst du einfach mal schauen, da habe ich auch ein monatliches Webinar und so weiter. Wenn dich das interessiert, gerne auf diese Seite dann gehen. Also das war heute das Thema, mal was die nächste Finanzkrise auslösen wird. Also eher etwas, was nicht allgemein diskutiert wird. Und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute beende ich die Folge mit einem Zitat, was ich eben schon nannte, von dem früheren Chef von Goldman Sachs, von Lloyd Blankfein. Wenn wir uns hier über eine bestimmte Sache Sorgen machen, ist es unwahrscheinlicher, dass genau diese Sache eintritt. Denn wenn wir uns darüber Sorgen machen, bedeutet es, dass wir alle nach Hause gehen und mit unseren Mitarbeitern darüber sprechen, wie wir das damit verbundene Risiko minimieren können. Und das ist in der Regel gut so. Normalerweise, wenn die Welt untergeht, ist es etwas, das man für sehr sicher, also für AAA gehalten hat.